Jewish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen halben Stunde in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. Trump verkündet eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran. Ein bekannt gewordenes Telefonat zwischen Orban und Putin sorgt in Polen für scharfe Reaktionen und kann sich Teheran trotz schwerer Verluste als Sieger fühlen? Mehr unter anderem zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Es ist nicht die Frage, welche Lösungen oder welche Entscheidungen man treffen soll oder was der richtige Weg ist, sondern der ganze Weg ist wahrscheinlich falsch.
Im Magazinteil geht es um die Prosa des Lebens in einer entfremdeten, neoliberalen Gesellschaft. Der in Südkorea geborene und auf Deutsch schreibende Philosoph Byung-Hul Han gilt als einer der einflussreichsten Denker der Gegenwart. Darüber, warum seine radikale Zivilisationskritik in Polen Konservative und Progressive gleichermaßen anspricht, sprechen wir mit seinem Übersetzer Rafał Bukrywka. Und dank eines Funds aus dem Archiv der deutschen Redaktion kommt auch die lyrische Seite des Lebens nicht zu kurz in der heutigen Sendung. Ein Revolutionär, ein Romantiker und ein Satiriker stehen im Mittelpunkt einer Sendung aus dem Jahre 1963. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Trump kündigt zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran an und Staatsanwaltschaft prüft Berichte über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Kryptobörse Sonderkrypto. US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zum Mittwoch eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran verkündet. Nach Angaben aus dem Weißen Haus gilt die Feuerpause beidseitig und soll Raum für weitere Friedensgespräche schaffen. Trump sprach von großen Fortschritten in den Verhandlungen. Zuvor hatte Washington Teheran noch mit massiven Angriffen gedroht. Nach Angaben eines hochrangigen US-Regierungsvertreters hat sich auch Israel der Waffenruhe angeschlossen. Die iranische Führung bestätigte die Vereinbarung. Der oberste nationale Sicherheitsrat erklärte, Teheran habe einen entsprechenden Vorschlag akzeptiert. Außenminister Abbas Araghchi kündigte an, der Teheran werde für 2 Wochen defensive Operationen aussetzen. Auch die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus solle gewährleistet werden. In Polen sorgt indes ein bekannt gewordenes Telefonat zwischen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Russlands Präsident Wladimir Putin für scharfe politische Reaktionen. Aus Medienberichten über das Gespräch aus dem vergangenen Jahr geht hervor, dass Orban Putin zugesichert haben soll, alles zu tun, um ihm bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zu helfen. Ministerpräsident Donald Tusk fragte daraufhin öffentlich Präsident Karol Nawrocki und Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit, ob sie Orban auch im Lichte dieser Erklärung unterstützten. Regierungssprecher Adam Schwabka nannte ein solches Hilfsangebot eine politische Kompromittierung und ein Handeln im Interesse des Kremls. Jede Zusammenarbeit mit Orban sei mit den Interessen Polens unvereinbar, so Schwabka. Auch der Europaabgeordnete Krzysztof Brejza übte scharfe Kritik und warf Politikern aus dem Umfeld von Recht und Gerechtigkeit vor, politisch auf derselben Linie wie Orban zu stehen. Die Affäre um mögliche Liquiditätsprobleme bei Sonderkrypto hat in Polen eine neue Dimension erreicht. Die Staatsanwaltschaft will Medienberichte über mögliche Unregelmäßigkeiten prüfen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft geschieht das auf Initiative des Generalstaatsanwalts im Rahmen eines bereits laufenden Ermittlungsverfahrens zum Verschwinden von Sylvester Suszek, dem Gründer von BitPay, dem Vorgänger von Sonderkrypto. Auslöser der Debatte sind Berichte, wonach die größte polnische Kryptobörse erhebliche Probleme mit der Liquidität haben könnte. Im Raum steht ein Rückgang der Bitcoin-Reserven um 99%. Außerdem berichtet den Medien über Auszahlungsprobleme bei Nutzern und über ausstehende Zahlungen an einen Teil der von der Börse gesponserten Sportclubs. Nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem TGV-Hochgeschwindigkeitszug im Norden Frankreichs ist ein 30-jähriger Pole festgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines schweren Verkehrsunfalls und vorsätzlicher Verletzung der Sicherheitspflichten eingeleitet. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang zwischen Bethune und Laon. Ein TGV von Dünkirchen nach Paris mit 246 Passagieren kollidierte dort mit dem Lastwagen. Dabei kam ein 56-jähriger Zugführer ums Leben. Rund 15 Menschen wurden verletzt. Und in Russland häufen sich nach Angaben unabhängiger Medien Probleme mit zentralen Internetdiensten. Betroffen sind demnach Bankseiten und Onlinezahlungen, aber auch Internetshops, Lieferdienste und digitale Angebote staatlicher Stellen. Teilweise kommt es sogar zu Störungen beim Zugriff auf das staatliche Portal für Behördendienste. Unabhängige Fachleute machen dafür eine Überlastung durch staatliche Eingriffe verantwortlich. Nach ihrer Einschätzung haben die Behörden so viele Einschränkungen eingeführt, dass die technische Infrastruktur diese nicht mehr reibungslos umsetzen kann. Menschenrechtsverteidiger vermuten dahinter zugleich einen Test, wie weit sich Russland vom weltweiten Internet abschotten lässt. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Verhandlungen auf iranischer Grundlage. Kann sich Teheran als Sieger fühlen? Mehr dazu in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Tschetscherski.
Was solle man dazu noch sagen, wenn nach einem Monat Militäroperation plötzlich der Generalstabschef abgesetzt werde, ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit, und dazu mehrere weitere ranghohe Generäle, dann beweise dies nur eines, urteilte Rafał Ziemkiewicz für das rechtskonservative Online-Portal Dorzecze. Trumps Militäroperation verlaufe nicht nach Plan. Mehr noch, sie verlaufe katastrophal. Geht es nach dem Auto, gewinne der Iran schlicht den Krieg gegen die mächtigen Vereinigten Staaten, so wie einst Vietnam und vor kurzem Afghanistan. Daran würde auch das Getöse von Präsident Donald Trump nichts ändern. Er schwanke zwischen, wir haben sie vollständig zerschlagen, wir haben gesiegt, mit den Ayatollahs ist Schluss, über, wenn sie nicht sofort aufhören, sich uns zu widersetzen, löschen wir ihre Zivilisation aus, bis hin zu, eigentlich haben wir keine Interesse in der Straße von Hormus, sollen sich doch diejenigen darum kümmern, die dort Interessen haben. Besonders seine letzte Äußerung vom Gründonnerstag schlage dem fast den Boden aus, heißt es weiter. Die USA würden schließlich keine nennenswerten Mengen an Kohlenwasserstoffen aus dem Persischen Golf importieren, sie verfügen schließlich über eigene Ressourcen. Durch die Straße von Hormus gehen vor allem Lieferungen in asiatische Staaten, auch in solche, die mit den USA verbündet sind. Ebenso gelten die Staaten am Persischen Golf bislang als Verbündete Washingtons. Die Amerikaner würden nun aber beide Gruppen von Partnern plötzlich im Stich lassen. Wie Ziemkiewicz als Fazit für Dorzecze schreibt, scheinen die Amerikaner zu sagen, sollen doch für die Sicherheit in der Straße von Hormus jetzt jene sorgen, die daran das größte Interesse haben. Also wer? Fragt der Autor abschließend. Die Chinesen? Eine ähnliche Deutung der Ursachen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran liefert der Publizist der Wochenzeitschrift Prost Jakub Mielnik. Weder ein iranisches Atomwaffenprogramm noch jüdische Verschwörungen oder die oft unterstellte grenzlose Dummheit der amerikanischen Regierung würden ihm nach die Komplexität des Krieges mit den Ayatollahs so gut erklären wie der Versuch, China von den Energielieferungen aus dem Persischen Golf abzuschneiden. Über die Krise der amerikanischen Dominanz lasse sich viel sagen, doch die USA verfügen weiterhin über die mächtigsten und effektivsten Streitkräfte der Welt. Jetzt komme sie im Iran zum Einsatz. Das Problem? Die militärische Überlegenheit Washingtons beruhe auf Rohstoffen, die heute von seinem wichtigsten Rivalen kontrolliert werden, von China. Deshalb, so die These, habe sich Donald Trump zum Angriff auf den Iran entschlossen. Er habe dies nicht so sehr wegen eines iranischen Atomprogramms oder aus Abneigung gegen das Regime der Ayatollahs getan, sondern weil es im amerikanischen Interesse liege, Unruhe im Persischen Golf zu stiften, lesen wir. Dem Autor nach sei das verschleierte Ziel, chinesische Einflüsse und Handelswege zu treffen, vor allem aber die chinesische Wirtschaft von Energielieferungen aus dem Nahen Osten abzuschneiden. Und genau das sei der zentrale Zweck der amerikanischen Strategie, lesen wir. In Prost. Und soweit die Presseschau.
Danke, Joachim. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter Auslandsdienst PL. Weiter geht's mit der Prosa des Lebens in einer neoliberalen Welt. Byung-Chul Han wurde in Südkorea geboren, lebt aber seit seinem Philosophiestudium in Deutschland. Seine Bücher verfasst er in deutscher Sprache. Der Koreaner gilt als einer der einflussreichsten Denker der Gegenwart. Seine Ideen werden weltweit breit rezipiert, vor allem seine Analysen der entfremdeten neoliberalen Gegenwart und der Digitalisierung. Nach und nach gewinnt seine Philosophie auch in Polen an Bekanntheit. Jakub Kokla hat mit dem Übersetzer von Hans Texten, Rafał Pokrywka, gesprochen.
Unser Gast ist Rafał Pokrywka, Germanist, Übersetzer, Universität in Bydgoszcz. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben mehrere Texte von Byung-Chul Han übersetzt. In Deutschland ist er äußerst populär. Wie erklären Sie sich seine Popularität?
Ich glaube, dass seine Popularität vor allem in der Form seiner Essays verwurzelt ist, aber auch im Inhalt. Also erstens ist das eine sehr gute Weise, das Publikum zu erreichen. Und zwar ein breites Publikum, das nicht unbedingt Philosophen liest. Das wären die sehr stringenten Essays, diese poetische Sprache, diese sehr zugängliche Form. Andererseits aber auch der Inhalt, und zwar die Probleme, die er anspricht. Und da sind die Probleme, die alle betreffen, und vor allem sind das Fragen der Leistung, des persönlichen Glücks, der Freiheit, des Todes. Damit hat Khan überraschenderweise das deutsche Publikum erreicht und später auch in verschiedenen anderen Ländern eine große Popularität gewonnen. Aber der Durchbruch ist auch nicht sofort gekommen. Das war das Jahr 2010. Und sein Essay Die Müdigkeitsgesellschaft, in dem er von der allgemeinen, unter diesem sehr attraktiven Titel, von der allgemeinen Müdigkeit der heutigen neoliberalen kapitalistischen Gesellschaft spricht. Ein allgemeines Problem, das alle betrifft und auch eine sehr attraktive Form, Bezüge auf Autoren, Philosophen, die auch gerne gelesen werden, wie Kafka, wie Benjamin, die immer wieder herangezogen werden, um das Wesen der Gegenwart zu erklären.
Zeigt uns Byung-Chul Han, dass wir uns als westliche Gesellschaften in unserem Drang nach besser und wohlhabender zu leben vielleicht verlaufen haben, dass wir uns in dem Streben nach individueller Entwicklung, individuellem Glück, was auch immer das bedeuten mag, verlaufen haben?
Tatsächlich wäre das eine sehr gute Zusammenfassung seines Denkens, und zwar die Frage nach dem Weg. Wo sind wir und worauf streben wir hin? Also was ist eigentlich der Weg, den wir angeschlagen haben in einem Moment der Geschichte? Und hier würde ich sagen, also das kommt nicht von Han, sondern meine Interpretation wäre, Byung-Chul Han beruft sich sehr gerne auf moderne oder auch vormoderne Denker, und er selber unzeitgemäß, um den Begriff von Nietzsche zu verwenden, also auch vormodern im Sinne der intellektuellen, kulturellen Orientierung. Die Moderne und der moderne Kapitalismus haben uns wahrscheinlich sehr viele neue Probleme mitgebracht, und das stimmt ja, das müssen wir auch nicht mit Han erklären, aber was er zeigt ist, in der modernen Welt oder in der spätmodernen Welt, wie er die heutige Wirklichkeit bezeichnet, es ist nicht die Frage, wie man, welche Lösungen oder welche Entscheidungen man treffen soll oder welche Lösungen man wählen sollte oder was der richtige Weg ist, sondern der ganze Weg ist wahrscheinlich falsch. Der ganze Weg in die Spätmoderne, der für Han nicht nur mit dem Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern auch später quasi ausartet, und zwar durch die Einführung neoliberaler Lösungen nach dem Zweiten Krieg, das sind 60er, 70er Jahre, und dann entsteht die moderne Gesellschaft, die authentisch ist, aber auch autistisch, wie er sagt. Also selbstbezogen, total narzisstisch, auch in dem Sinne, dass der andere und das andere verschwunden ist. Also in diesem Sinne ist es ein radikales Denken, denn Han behauptet gar nicht, wir leben in einer Zeit, wo man einen, ich weiß nicht, alternativen Weg wählen könnte, sondern die ganze Zeit ist falsch. Sondern tatsächlich ist die ganze Zivilisation in einem Moment, da kann man sich selbstverständlich fragen, wann das genau war, aber in einem bestimmten Moment auf die falsche Bahn, auf die schiefe Bahn geraten ist.
Die ersten Texte von Han sind in Polen vor ungefähr 10 Jahren erschienen und sie wurden eigentlich übersehen, kaum bemerkt. Dann aber entbrannte eine Diskussion über seine Philosophie und es haben diskutiert Vertreter verschiedenster politischer und intellektueller Milieus. Wie würden Sie sich diese Universalität des Denkens erklären?
Tatsächlich seit ungefähr 4 Jahren sprechen wir über Byung-Chul Han als dem modischen Denker der Postmoderne, der absolut nicht postmodern ist, auch in dem Sinne. Und tatsächlich wurde er in Polen seit ungefähr 4 Jahren sehr stark rezipiert, und zwar von verschiedenen Kommentatoren und Interpreten, von verschiedenen politischen Seiten auch. Die Universalität seines Denkens, nach der Sie fragen, ist genau dieses Abseitsstehen, dieses Unzeitgemäße. Er engagiert sich nicht, er kritisiert alles extrem, aber er zeigt auch sehr deutlich gewisse Probleme, die für uns eine Frage der Auswahl sind, eine Frage der Entscheidung. Für ihn ist es eher eine, sagen wir mal, Abweichung oder eine Deviation der Zivilisation. Und er wird kommentiert, und zwar sowohl von den Konservativen als auch von den Progressiven. Man möchte sagen, jeder findet etwas für sich, aber das klingt auch so abgedroschen. In Bezug auf Byung-Chul Han wahrscheinlich nicht angebracht. Ich würde eher sagen, er zeigt eher mit seiner radikalen, abseits stehenden Philosophie oder mit seiner Essayistik, denn im Grunde sind das Essays, sehr einfache Formen. Er zeigt, dass es Probleme gibt, die uns alle verbinden, ja, die trotz der politischen Barrikaden, der Teilungen und Trennungen und der Informationsblasen, die sich herausgebildet haben, gibt es immer noch Probleme, die uns doch alle angehen und alle verbinden. Vor allem das Problem der Gemeinschaftlichkeit. Was ist mit der Gemeinschaft? Was ist aus unserer Gemeinschaft geworden? Oder wo ist der andere? Wo ist der reale Dialog? Wo ist der echte Kontakt mit den Menschen? Nicht über soziale Netzwerke, die Han absolut kritisiert, also aufs Absolute verpönt, sondern wo ist der andere Mensch? Also nicht ich, der Narzisst im Spiegel, sondern der andere, den ich ja finden und ansprechen soll. Und das sind fundamentale Probleme. Das klingt naiv wahrscheinlich, aber das ist wahrscheinlich eine Rückkehr zum Humanismus und zu den fundamentalen Fragen der Menschheit, die, wer weiß, vielleicht heutzutage zu wenig, zu selten angesprochen werden.
Und glauben Sie, dass der große Durchbruch für Han, für seine Philosophie auch in Polen kommen wird?
Ja, ich glaube schon, davon sehe ich schon die ersten Anzeichen. Also jetzt im Mai erscheint schon das 4. Buch von ihm, die 3 vorigen waren Sammlungen von Essays. Jetzt ist es ein einzelner Essay, in diesem Jahr auch in Deutschland, vor ein paar Wochen wörtlich erschienen, ohne Respekt. Das kommt auch jetzt bei uns. Und ich glaube, dass mindestens das zeigt, dass er gelesen wird. Ich beobachte auch, vielleicht nicht ganz genau, aber sagen wir mal, ich bin mir dessen bewusst, dass er breit rezipiert wird, in verschiedenen Medien diskutiert wird und dass er immer wichtiger wird. Ob der große Durchbruch für ihn kommt im Sinne, er wird erkennbar und er wird zu einem Bestseller-Philosophen, wie es zum Beispiel Yuval Noah Harari ist oder Slavoj Žižek, den irgendwie alle kennen, ja, oder mindestens in intellektuellen Milieus sind das erkennbare Namen. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe darauf. Ich glaube, Han hat das Potenzial dazu. Und zwar, er ist nicht nur ein guter Denker, er provoziert ja auch. Er erntet viel Kritik in Bezug auf seine, auch auf diese Formen und Inhalte oder die Weise, wie er die Probleme angeht. Auch von Philosophen, ja. Und das macht aus ihm einen unbequemen Denker, der auf allen Seiten gelesen wird, aber auch kritisch. Das brauchen wir heute, glaube ich. Deswegen hoffe ich auf eine breitere Rezeption.
Andere Philosophen muss wohl seine Popularität stören. Letztendlich sind Philosophen auch nur Menschen. Rafał Pokrywka, Übersetzer, Germanist, Universität Bydgoszcz. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Mit Rafał Pokrywka hat Jakub Kukla gesprochen. Von der Prosa und Philosophie nun zur Poesie. Einer war ein flammender Kämpfer um soziale Gerechtigkeit. Der zweite ein Romantiker, der vom Schiff aus seiner Frau Liebesverse sandte. Der dritte einer der größten polnischen Lyriker und ein genialer Satiriker. In der Sendereihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion geht es diesmal um drei Dichter, die die polnische Zwischenkriegszeit geprägt haben. Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński und Julian Tuwim. Zu hören sind Gedichte aus der Zeit nach 1945, gelesen von Alexander Bardini, Sprecher der historischen Sendung aus dem Jahre 1963, ist Witold Grabiański.
In den 20 Zwischenkriegsjahren trug die polnische Dichtung schöne, reiche Früchte. Unter vielen Talenten jener Zeit ragen besonders drei Dichter hervor. Broniewski, Gałczyński, Tuwim. Ein jeder anders, ein jeder einmalig in seiner Art. Władysław Broniewski, der Dichter der Revolution, ein flammender Kämpfer um soziale Gerechtigkeit. Als Broniewski nach den Wirren des Krieges aus der Fremde wieder in seine Heimat zurückkehrte, ertönten seine Worte mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung. Die Poniatowski-Brücke, übersetzt von Max Zimmering.
Die Straßen zerstört und die Städte in Trümmern. Es bricht uns die Last der Geschichte. Und dennoch, sie ging nicht verloren. Nie stirbt sie. Auf, hebt sie zum Lichte. Es starren Ruinen zum Warschauer Himmel. Auf Schutt brodelt Arbeit und Leben. Aus Trümmern des Sieges und Ruhms wird die Brücke sich über der Weichsel erheben. Dem Volk, dem die Feinde den Nacken nie beugten, es schichtet jetzt Stiege auf Stiege, lässt wachsen die Pfeiler, spannt drüber die Bogen, zum Sozialismus, zum Siege. Die Brücke dem Volke, bald fühlt sie die Tritte, die Festen von Arbeitersohlen. Begeisterung braucht sie, Zeit braucht sie und Mühen. Wir bauen sie, die Brücke, für Polen.
Konstanty Ildefons Gałczyński suchte vor dem Kriege erst seinen Weg. Kaum ließ seine originelle, von Groteske durchsetzte Lyrik die elementare Quelle der Poesie ahnen, die nach dem Krieg so herrlich, so überwältigend emporschoss. Und schon im Jahre 1946 sandte der Dichter vom Schiff, das ihn zusammen mit anderen heimkehrenden Soldaten in die Heimat brachte, seiner Frau das Gedicht »Mondstaub«, übersetzt von Karl Dedecius.
Wär ich doch Mondstaub auf deinen Füßen, der Wind um deine Bänder, die Milch in deinem Krug, die Zigarette im Munde, der Pfad durch Kornblumenfelder, die Bank, auf der du ausruhst, und das Buch, in dem du liest. Zög ich durch dich wie ein Faden, umkreiste dich wie der Raum. Wär ich die Jahreszeit für deine lieben Augen, das Feuer im Kamin und das Dach, das dich beschützt vor dem Regen.
Der von Sehnsucht nach Polen verzehrte Julian Tuwim kehrte von der anderen Halbkugel zurück. Seit Slowacki, der größte polnische Lyriker, genialer Satyriker und Erneuerer der polnischen Sprache. In der Poesie dieses Dichters finden wir alles, was die Herzen der Polen bewegte. Nichts war diesem Dichter fremd, was polnisch war. Ihm, der einst in der Jugend nur Nachtigall sein wollte, die im Mondesschein schlägt. Hier ein Auszug aus Julian Tuwims Dichtung »Politische Jamben«, ins Deutsche übertragen von Karl Deletius.
Sie meinen, dass Politisieren mir schlecht zu meinem Antlitz stünde? Ich sei mehr Magier, der mit Schwören die Wortessenz im Tiegel finde, Erzeuger dunkler Traumtinkturen, verschworen allem, was nur mythisch, einer der lyrischen Naturen und auch noch anders und politisch. Ich gebe zu, genug zuweilen, ich trillerte, so wie sie sagten. Doch konnt mit Wein mein Leid ich heilen, meine Verzweiflung mit Extrakten, oder ich sang einfach Romanzen, besang die Muse aphroditisch, genoss Apollos Traum und Trancen, sehr einsam und sehr unpolitisch. Bis eines Nachts, als ich schon wieder in meiner Kleinstadtapotheke getrillert, sah ich durchs Gefieder des süßen Scheins auf meinem Wege das Morgenröten, Beten, Nöten. Und beinah wurd ich wieder lyrisch. Dabei war es der Weltbrand, töten, mit ganzer Sicherheit politisch. Es öffnen sich die Flammenhüllen, die Welt war deutlich, auch die Feinde. Zum Teufel ging mit ihren Schellen die Fantasie, die bitter weinte. Und dem Zerfall und Feuertreiben entsprang, geboren analytisch, erstaunt sich seine Augen reibend, der Dichter, diesmal sehr politisch. Und so kam mir der Mensch erst näher, denn Politik ist Ziel und Streben. Sie zeigt mir Freund und Pharisäer, und sie verbündet mich dem Leben. Sie kreist als Blut durchs Weltgeschehen, sie ist elektrisch, sie ist ethisch, lässt Schauer durchs Gewissen gehen. Ihre Poetik ist poetisch. Den Sinn der Zeiten, auch der Stunden, hat mir die Schöpferin verraten. Und nun gebiert mich mein Jahrhundert alltäglich neu zu neuen Taten.
Das war ein Ausflug ins Archiv der deutschen Redaktion mit Gedichten von Broniewski, Gałczyński und Tuwim. Recherchiert und bearbeitet hat die Sendung Kamila Lutostańska. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch. Wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linzo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.